lese jetzt den Predigttext. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Da ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Und er fuhr fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten: Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er ihnen offen: Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, da ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen.
Vielleicht kennt ihr das aus eurer Familie. In unserer Familie gibt es manchmal eine Du-musst-Diskussion. Das geht ungefähr so, dass ein Teil der Familie, meistens ein Elternteil, zum Beispiel sagt: Du musst heute noch dein Zimmer aufräumen. Dann sagt ein anderer Teil der Familie, meistens kein Elternteil: Muss schon mal gar nicht. Und dann entsteht eine Diskussion, was man im Leben so machen muss und was man nicht machen muss. Zum Beispiel wird dann überlegt: Ich muss essen und trinken. Nö, muss ich nicht. Ich kann auch hungern. Und dann überlegt man, wie lange hält man das wohl aus ohne Essen und Trinken. Oder: Ich muss mal zur Toilette. Nö, muss ich nicht. Ich kann auch in die Hose machen oder ich kann auch sonst irgendwas machen. Und dann gibt es so verschiedene Sachen, die man sich überlegt. Wie lange hält man wohl was aus? Wie lange hält man irgendwas aus, ohne etwas zu müssen? Und meistens endet das damit, dass irgendjemand sagt: Aber sterben musst du. Meist auch jemand unter 18. Und dann ist die Diskussion beendet irgendwie, weil da kann man nichts mehr gegen sagen. Ja, man kann vieles aufschieben, man kann vieles lassen, aber sterben, da kommen wir alle nicht drum rum. Das wissen sogar schon die Kinder. Du musst. Gegen das Sterben können wir nichts machen. Und das ist irgendwie manchmal richtig doof. Manchmal haben wir vielleicht Angst davor, dass wir irgendwie sterben müssen. Oder vielleicht haben wir auch schon mal jemanden verloren. Vielleicht ist schon mal jemand gestorben. Vielleicht Oma oder Opa, vielleicht ein Haustier. Vielleicht kennt ihr das, dass jemand, der mal da war und den man gemocht hat, dass der nicht mehr da ist oder dass die nicht mehr da ist. Sterben ist eine blöde Sache und wir wissen irgendwie nicht, was wir so richtig damit machen sollen. Manchmal versuchen wir das wegzudrängen und ja, sterben, das kommt bei uns nicht vor, ist alles gut bei uns. Aber irgendwie, irgendwann werden wir merken, sterben kommt bei jedem mal vor. Ich hole kurz die Flipchart. Wir wissen alle ganz genau, dass wir leben und nach dem Leben kommt das Sterben. Und jetzt kommt eine beeindruckende Zeichnung. Vielen Dank. Wir leben. Wir leben und irgendwann kommt das Sterben. Und das wissen wir. Bei Jesus gibt es auch eine Geschichte, wo es ums Sterben geht. Und zwar hat Jesus 3 gute Freunde. Maria und Martha und Lazarus. Und das sind alles Geschwister. Und Lazarus ist gestorben. Ein guter Freund von Jesus also ist gestorben. Und Maria und Martha, die sind übrig geblieben. Und Maria und Martha fragen sich so ein bisschen: Ey Jesus, wieso kommst du denn nicht? Wieso bist du denn zu spät? Du hast doch so viele Menschen geheilt. Wieso hast du denn deinen guten Freund Lazarus nicht geheilt? Wieso bist du nicht ein paar Tage früher gekommen? Dann hättest du ihm die Hände auflegen können und dann wäre er wieder gesund geworden. Du bist irgendwie zu spät, sagen Maria und Martha. Und jetzt kommt Jesus doch. Ein paar Tage zu spät aus Sicht von Maria und Martha, aber er kommt doch noch dahin. Er will auch um seinen Freund Lazarus trauern. Und wir schauen uns mal an, was Maria und Martha dazu sagen, wie die sich fühlen, wenn Jesus jetzt kommt. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus.
Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wieso bist du nicht früher gekommen? Du hättest ihn doch heilen können. Du warst doch sein Freund. Aber auch weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest.
Dein Bruder wird auferstehen.
Ja, ich weiß, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen.
Ich bin die Auferstehung. Jeder, der an mich glaubt, wird auferstehen. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha?
Ja, Herr. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Meister, ich hole Maria. Der Meister ist hier und will dich sehen.
Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben.
Wo habt ihr ihn hingelegt?
Herr, komm mit und sieh.
Dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt.
Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren?
Also, das ist die Situation. Maria und Martha sind richtig traurig, weil sie ihren Bruder verloren haben. Und ich glaube, sie sind auch ein bisschen wütend. Herr, warum bist du nicht früher gekommen? Und sie haben Fragen. Warum? Warum, Jesus? Und vielleicht geht uns das manchmal ganz genauso. Ich kann mich gut hineinversetzen in die beiden. Man ist traurig, man hat jemanden verloren. Man ist auch irgendwie wütend. Man weiß vielleicht gar nicht so, worauf man wütend ist, aber irgendwie nervt einen das und irgendwie ist man sauer. Und man hat auch Fragen. Man hat Fragen an Jesus, Fragen an Gott. So ist das, wenn wir jemanden verlieren, wenn jemand stirbt, dann ist da ganz viel, was in uns drin ist, ganz viel an Gefühlen. Und ich finde es schön an diesem Text, diese Gefühle dürfen sein. Wir dürfen traurig sein. Wir dürfen auch richtig wütend sein. Und wir dürfen Jesus auch Fragen stellen. Und Jesus sagt nicht, jetzt hört mal auf zu trauern oder jetzt seid nicht so wütend oder nee, Fragen lasse ich nicht zu, sondern Jesus, der hält das aus. Jesus, der hält die Fragen aus, die an ihn gestellt werden. Jesus trauert auch mit. Jesus ist selber auch traurig. Und Jesus hält auch die Wut aus. Und ich finde das schön für uns zu wissen, genauso reagiert Jesus auch uns gegenüber. Wenn wir einen Verlust haben, dann können wir mit ihm kommen, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln. Jesus sagt nicht, nee, Zweifel bei mir bitte nicht, nur Glauben bei mir, sondern Zweifel sind in Ordnung, Fragen sind in Ordnung. Und Jesus trauert auch mit. Und das ist vielleicht ein richtig großer Trost, wenn wir traurig sind, wenn wir zum Beispiel auch unser Haustier verloren haben, dann ist Jesus mit uns traurig. Der weint mit uns. So wie Jesus auch um seinen Freund Lazarus weint. Wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen wütend sein, wir dürfen traurig sein. Aber das Schöne ist, es bleibt nicht dabei. Jesus geht mit uns durch die Trauer, aber Jesus gibt auch Hoffnung. Jesus spricht in die Trauer hinein auch richtig Hoffnung. Und in der Originalübersetzung fällt nicht das SCH-Wort, bevor er das sagt, sondern da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus erweitert unsere Gleichung. Jesus sagt, ja Leute, es stimmt. Nach dem Leben kommt das Sterben. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, es geht noch weiter. Nach dem Sterben kommt wieder Leben. Das sagt Jesus. Es geht weiter. Es ist nicht zu Ende, sondern da kommt noch was. Und das heißt für uns, wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen mal so richtig trauern um Leute, wir dürfen auch wütend sein, wir dürfen Zweifel haben, aber wir dürfen auch wissen, das ist nicht das Ende. Es gibt eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Jesus gibt uns diese Hoffnung. Und er sagt nicht nur, es gibt da so eine Hoffnung, sondern er sagt, ich bin die Hoffnung. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die personifizierte Hoffnung. Glaub an mich Und du kannst diese Hoffnung auch haben. Und das Schöne ist an Jesus, er sagt das nicht nur, er sagt nicht nur mal so ein Wort, ich bin jetzt mal die Auferstehung, sondern er macht das auch. Jesus tut auch was und das schauen wir uns jetzt nochmal an.
Rollt den Stein fort.
Seht, wie sehr er ihn geliebt hat.
Herr, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Lazarus, komm heraus! Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Maria und Martha, die konnten das gar nicht glauben. Die haben diesen Satz gehört. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber dass Jesus jetzt da irgendwie Lazarus zum Leben wieder erweckt, das konnten die nicht glauben. Martha hat sogar noch gesagt, oh, Jesus, lass das mal lieber mit dem Stein. Da war so ein großer Stein vor dem Grab. Lass den mal lieber vor, weil Lazarus, der ist 4 Tage tot, der wird schon ordentlich stinken. Also lass das mal lieber alles zu. Die hatte null Glauben, dass Jesus jetzt da jemanden vom Tode auferweckt. Und dann kommt Jesus, lässt den Stein wegrollen und das ist ja schon irgendwie wie Ostern, oder? Also der Stein wird weggerollt und Lazarus kommt raus und er lebt wieder. Das, was für uns gilt in Ewigkeit, dass wir wieder leben werden, das hat Jesus da schon mal bewiesen, dass er das kann. Dass er Menschen, die tot sind, dass er die wieder lebendig werden lassen kann. Und jetzt sind wir eigentlich bei unserem Bild von der Raupe und dem Kokon und dem Schmetterling. Unsere Situation jetzt hier auf der Erde ist, dass wir eigentlich Raupen sind. Wir raupen alle so durch die Gegend, wir leben unser Leben, wir essen, wir haben unseren Baum, in dem wir uns irgendwie wohlfühlen oder Wiese oder wo auch immer. Wir leben so unser Leben. Wie die Raupe Nimmersatt machen wir so unser Ding. Und irgendwann merken wir, das Leben nimmt ein Ende. Ich habe jetzt keine Studien zu Raupen gelesen, aber ich glaube, dass die Raupe vielleicht auch irgendwann so ein Gefühl hat, das Leben ist jetzt vorbei. Und dann kommt der Kokon. Dann verwandelt sich die Raupe. Und der Kokon ist wie dieses Sterben. Wenn Menschen sterben, dann verwandeln sie sich. Die Raupe verwandelt sich auch und sie wird eingeschlossen. Und das ist vielleicht so ein Moment, wo alles irgendwie unsicher ist. Wo die Raupe auch nicht weiß, was soll das jetzt hier, was passiert mit mir? Das ist auch die Situation, wenn Menschen sterben, da ist ganz viel unsicher. Aber das ist nicht das Ende. Nach dem Leben kommt das Sterben, aber dann wieder das Leben. Dann kommt der Schmetterling. Dann wird es wieder richtig gut. Es bleibt nicht bei dem Kokon, sondern es kommt der Schmetterling und es ist alles viel schöner als vorher. Und das hat Jesus uns auch versprochen. Ihr werdet einen neuen Leib bekommen. Ihr werdet im Himmel sein, im neuen Jerusalem. Ich werde Wohnungen für euch bauen. Und wenn man sich das mal durchliest, das ist alles wunderbar beschrieben. Nur das Beste vom Besten hat Jesus da für uns. Und ein Hochzeitsmahl ist uns versprochen. Das beste Essen, was es so gibt, das wird da sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Nach dem Leben kommt das Sterben, kommt der Kokon, diese Zeit der Unsicherheit. Aber das ist nicht das Ende. Ich vervollständige noch die Zeichnung. Nach dem Sterben kommt wieder Leben. Und zwar nicht nur einfaches Leben wie das Raupenleben, sondern viel, viel besser, nämlich als Schmetterling. Jesus sagt, ich schenke euch Leben hoch 100. Für die, die in Mathe noch nicht so weit sind, hoch 100 ist richtig, richtig, richtig viel. Ganz doll gut. So gutes Leben schenkt uns Jesus. Hallo Titus. Jesus gibt uns Hoffnung und Jesus zeigt auch mit dieser Auferweckung von Lazarus, dass er das kann. Dass es sich lohnt, an ihn zu glauben. Und ich möchte euch noch eine Geschichte mitgeben. Vielleicht könnt ihr heute am Tag an diese Geschichte denken. Da war einmal eine Frau, die lange in der Gemeinde war und irgendwann wusste sie auch, jetzt kommt bald die Zeit des Kokons. Jetzt kommt bald die Zeit, in der ich sterben will oder sterben werde. Und weil sie gut vorbereitet sein wollte, hat sie auch schon ihre Beerdigung geplant und hat mit dem Pfarrer geredet. Und da war so das Vorbeerdigungsgespräch quasi. Und dann hat sie gesagt, Herr Pfarrer, wenn ich sterbe, dann habe ich noch einen letzten Wunsch. Und zwar möchte ich mit einem Teelöffel beerdigt werden. Mit einem Teelöffel in der Hand. Und der Pfarrer hat sich gefragt, warum? Also können wir machen, aber warum möchten Sie einen Teelöffel in Ihrem Sarg haben? Und dann hat die Frau erzählt. Und hat erzählt, dass es in der Gemeinde ganz oft Gemeindeessen gab, wo alle zusammen waren und gemeinsam gegessen haben und irgendjemand hatte gekocht. Und es war schön gedeckt, alles im Gemeindesaal. Und an manchen Gemeindeessen, da lag oben noch ein kleiner Teelöffel über dem Teller. Und da wusste sie, heute ist ein Sonntag, heute gibt es sogar noch Nachtisch. Heute gibt es nicht nur Essen, sondern heute gibt es noch Nachtisch. Da wusste sie, das Beste kommt erst noch. Da hat sie sich ein bisschen Platz gelassen beim Essen, damit sie noch Platz hat für Nachtisch. Und sie sagte, Herr Pfarrer, genau deswegen möchte ich den Teelöffel in meinem Sarg haben, damit alle Leute wissen, das Beste kommt erst noch. Es gibt nicht nur Essen, sondern es gibt auch noch den Nachtisch. Das gilt für unser Leben. Das Beste, die Ewigkeit mit Jesus, die kommt erst noch. Amen.